Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Unter dem ganzen Trubel von Olympia soll die jetzt gerade laufende Europameisterschaft in Holland natürlich nicht unter den Tisch fallen. Das heißt, wir machen nun ein kleines Update. Ich zusammen mit Fabian Wittke, dem Stadionsprecher und Moderator, den ihr alle sicherlich schon mal mindestens gehört habt, der gerade in Holland zu Gast war und uns ein paar Insights von vor Ort geben kann. Und wir besprechen einmal, was alles so passiert ist und was vielleicht noch passieren kann. In diesem Sinne viel Spaß mit der Episode. Hallo Fabian Wittke, herzlich willkommen zurück in Deutschland. Du warst gerade in Holland bei der EM. Wie geht's dir?
Ja, mir geht es sehr gut. Ich muss mich, glaube ich, erstmal bedanken. Ich muss es nicht, aber das möchte ich ganz gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, immer gerne. Das war ja schon lange überfällig. Heute bist du nicht in deiner Funktion, wo wir natürlich sonst auch gerne mehr noch hören wollen über deine häufige Funktion als Stadionsprecher und Moderator. Aber eigentlich bist du jetzt eher als EM-Experte hier, weil du gerade vor Ort warst. Also da gehen wir nochmal in die Tiefen wann anders. Aber erzähl uns doch mal, wo du gerade warst.
Ja, genau. Also ich bin tatsächlich nur für einen Tag nach Arnheim gefahren. Und zwar hat sich das so ergeben, denn der liebe Wilko, der ja der CEO, der Chef von Queen and King of the Court ist, der war in diesem Fall auch Ausrichter für sein Unternehmen, beziehungsweise unter anderem mit seinem Unternehmen dann für die CEV, also CEV, und hat entsprechend die einzelnen Turniere vor allen Dingen auch in Arnheim umgesetzt. Und dann hat er zu mir und zu meinem DJ-Kollegen gesagt, komm doch nochmal vorbei und supporte uns vor allen Dingen an diesem sogenannten German Wednesday, am deutschen Mittwoch, weil da ja so viele deutsche Teams gespielt haben. Und er wollte ja ganz gerne, dass wir so einen Mix hatten aus einem internationalen Speaker-Announcer, einem niederländischen und eben natürlich auch, ich glaube, das sind, wenn man die Grenzen abmisst, so 10, 12 Kilometer, dann hast du natürlich tatsächlich unfassbar viele deutsche Fans da gehabt. Und das Stadion war auch voll mit deutschen Fans, es sei denn, es haben die Niederländerinnen gespielt oder Leon Luini und Fahrenhorst, die ja gestern auch gespielt haben. Also genau, ich bin dort gewesen und bin da meiner Aufgabe als Spaßmacher, als Announcer wieder nachgekommen und war wirklich sehr schön. Also so ein bisschen tatsächlich auch Queen and King of the Court Ambiente, also will heißen mit diesen Skyboxes und dazu dann noch zwei Tribünen im Stadion und ja, unter anderem am Dienstag ja auch schon mit Sinja und Svenja gegen Laura und Luisa, aber das jetzt nur mal so ja, als kleinen Spoiler vorweg.
Und
du hast mich ja nur gefragt, was ich da gemacht habe.
Ja, ja.
Und schon ist eine Stunde um.
Ja, aber wie war denn die Stimmung so vor Ort? Also es war ja einfach Gruppenphase, aber bei der EM geht es ja auch irgendwie in jedem Spiel direkt um alles und ihr wart nur an einem von drei Orten.
Genau, ich habe gehört, dass wir tatsächlich mit das schönste Stadion gehabt haben, dass das in Apeldoorn so ein bisschen ja ein Oval war, wie man früher, ich sag mal so, wenn man eine Carrera-Bahn geschenkt bekommen hat ohne Looping, dann gab es ja quasi nur so eine lange ovale Strecke und konnte immer im Kreis fahren. So sah ungefähr das Stadion in Apeldoorn aus. Und das in Scheveningen, da unten in Den Haag, das kennt man, glaube ich, ne? Das hat man schon mal gesehen. Das ist ja so ein bisschen alteingesessener und wird immer saisonal genutzt und ich fand, die Stimmung war eigentlich wirklich sehr, sehr gut, also auch sehr, sehr irgendwie so positiv bekloppt oder auch natürlich irgendwie sehr euphorisch, jetzt nicht nur obgleich der deutschen Fans, sondern ich finde es auch immer wieder, ich kann es gar nicht häufig genug betonen, ich bin ein riesengroßer Fan der Niederländer und der holländischen Fans und die kommen da irgendwie bei jedem Team, egal ob es jetzt ein vermeintlich noch Nachwuchsteam ist oder eins, was vielleicht irgendwie in der Zukunft erst ganz oben stehen soll oder eben wenn es halt die Alteingesessenen ist, die kommen da ins Stadion, pilgern dahin und ja, haben total Bock mitzumachen, haben kleine niederländische Fähnchen in den Händen und ja, auch die deutschen Fans waren natürlich da. Viele natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, sind gespannt oder waren gespannt, was vor allen Dingen jetzt natürlich auch Laura und Luisa machen nach Olympia.
Möchtest du zuerst, also der Plan, nur ich für alle einmal, dass wir hier so ein bisschen natürlich die Stimmung vor Ort einfangen und dann ja, mehr oder weniger Ergebnisdienst spielen und so ein bisschen anschauen, was vor allem auch die Deutschen gemacht haben und ob es da irgendwelche anderen Überraschungen gab. Möchtest du lieber mit den Damen oder mit den Herren anfangen, was die Ergebnisse angeht?
Also zur Stimmung muss ich tatsächlich noch mal ganz kurz vorher eine Sache sagen. Und zwar sind wir da am Mittag von einem unfassbaren Gewitter-Wolkenbruch heimgesucht worden. Also es war wirklich echt richtig, richtig, richtig krass. Also ich meine, wir, also gerade auch im Norden, kennen natürlich auch schlechtes Wetter. Ich glaube mittlerweile so in den Sommerperioden auch überall in Deutschland, dass es halt irgendwie mal richtig krachen kann. Also gerade, wenn es richtig heiß ist und so, das Sommergewitter und so. Ich bin auch kein Mensch, der irgendwie übers Wetter schimpft, aber das war schon wirklich so heftig, dass da gefühlt erstmal kurzfristig alles ausgefallen ist, weil der Regen sich da komplett niedergemacht hat. Und das trug natürlich tatsächlich auch zur Stimmung bei. Als wir da angekommen sind, waren wirklich krasse noch abends 34 bis 36 Grad. Also das war wahrscheinlich auch ausschlaggebend dafür. Und das Witzige war, oder auch weniger Witzige war, auch als dieser Wolkenbruch dann durch war und tatsächlich erstmal das ganze Stadion lahmgelegt hat, also inklusive Mikro und Musik, was halt dann irgendwie die nicht mehr funktioniert hat. Danach war es dann gefühlt wieder 28 bis 32 Grad. Also es war natürlich entsprechend auch der Stimmung dienend oder hat zur Stimmung beigetragen. Und gleichzeitig war es natürlich dann auch entsprechend für die Spielerinnen und Spieler nicht so ganz einfach. Ja, also aber muss ich auf jeden Fall noch dazu sagen.
Musstet ihr komplett evakuieren einmal? Oder nicht?
Jein, ja. Also am Dienstagabend wurde das letzte Spiel, das ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe, ich kann es natürlich nachgucken, das ist, glaube ich, aber nicht ganz so wichtig, das wurde tatsächlich abgebrochen, weil Gewitter vor der Tür stand.
Ja.
Und mittags hatten wir gerade so ein Session Break, als da das runterkam. Aber es war schon so heftig, du kennst es ja auch, dass man manchmal so gerade im DJ-Bereich und wo die Technik ist, da so große Plastikplanen über entsprechendes Material legt. Und das durfte da halt nicht liegen bleiben. Weil wenn da jetzt ein Blitz runtergegangen wäre, dann hätte die ganze Tribüne gebrannt. Also entsprechend war die Gefahr schon recht groß. Und dann haben sie lieber in Kauf genommen, dass da die zigfach tausende teure Anlage mal schön durchgenässt wurde. Du kennst da, glaube ich, auch DJ Florian Dex, der auch beim Elite 16 häufig auflegt hier in Hamburg. Also aus dessen Mixer kam wirklich Wasser, als er das hochgenommen hat. Ich glaube, der kann sich jetzt erstmal so ein neues Ding kaufen. Also das muss man ganz ehrlich sagen, das war halt auch, es war halt auch da vor Ort, aber unterm Strich, und da kommen wir vielleicht jetzt so scheibchenweise auch noch drauf, unterm Strich muss ich sagen, war es mega, mega cooler Tag und selbst dieses Unwetter hat uns da nicht von abgehalten.
Ja, das ist doch gut. Das zeichnet ja auch dann die Holländer aus und ich meine, ich habe es auch schon beim Nations Cup erlebt, da war auch ein Gewitter und da musste einmal evakuiert werden und das waren ja die gleichen Ausrichter. Die lassen sich da auch nicht unterkriegen und haben einfach weiterhin gute Laune, egal was da kommt. Aber ich glaube, dieses Gewitter und diese große Regenfront, die haben wir hier auch noch abbekommen. Also das war dann in Deutschland oder in Norddeutschland auch noch einmal um die Ecke. Also wir haben es auf jeden Fall mitbekommen und das war ganz schön heftig.
Also war nicht nur Holland in Not. Darf man sowas Flaches hier auch sagen?
Ja, ist erlaubt.
Okay.
Kannst du machen, ist sogar erwünscht. Ja, aber du hast meine Frage gar nicht beantwortet. Männer oder Frauen?
Lass uns doch mal, jetzt könnte ich so ganz smooth sagen, Ladies first. Komm, wir fangen mal mit den Männern an.
Wir fangen mit den Männern an. Und da war natürlich, also war, hat für Aufsehen gesorgt, weil, das war auch in Arnheim bei dir, glaube ich, die Verletzung von Lukas Fretschner. Direkt am Anfang vom ersten Spiel von den beiden. Mhm. Hast du es gesehen? Was ist da passiert?
Ich habe es tatsächlich gesehen, weil das genau vor meiner Nase war. Also ich kann jetzt die einzelne Spielszene, glaube ich, nicht nochmal so Rewind-mäßig nochmal nachstellen. Ich habe es nur so aus dem Augenwinkel gesehen, aber dann eben doch recht klar, dass nachdem er vom Netz kam, also damit will ich sagen, ich weiß nicht, ob sein Gegenspieler ihn auch noch erwischt hat oder ob er eben quasi einfach nur im Blockduell das Nachsehen hatte. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz normal, dass man dann logischerweise ja irgendwie sich selber wieder abfängt oder dass man halt irgendwie wieder auftritt. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass du mit dem, ich meine, das war sein linker Fuß, wenn du mit dem links aufkommenden Bein in den Sand gehst, dann stabilisiert sich ja irgendwann auch das untere Wadenbein und der Mittelfuß und dann stehst du halt im Sand. Und bei Lukas war das jetzt so, dass der Fuß schon im Sand stand, aber der linke Knöchel sozusagen weiter rausgegangen ist. Ja. Also und wirklich sowas Bitteres oder sowas auch unappetitlich, darf man das so sagen, oder irgendwie sowas Schreckliches, kann ich glaube ich sagen, so was so eine Verletzung aus der Nahdistanz angeht, habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich glaube, gehört natürlich auch dazu, dass man ihn da auch irgendwie entsprechend schützt, aber auf jeden Fall sah das wirklich sehr, sehr übel aus und daraus resultierend ist dann der Teamarzt auch sofort von der Tribüne über die Tribüne auf den Center Court gesprungen, hat seine Tasche vorweggeschmissen, hat da einen Satz über die Tribüne gemacht und ist da sofort hin und allen war in dem Moment klar, Also nicht nur, dass er das Spiel natürlich jetzt, also heißt Medical, jetzt irgendwie nicht fortführen kann, sondern dass er den schnellsten Weg ins Krankenhaus suchen muss. Und so kam es dann ja entsprechend auch. Ich habe gerade eben vorhin bei Instagram auch noch gesehen, er war jetzt im MRT, ist wohl nichts gebrochen, aber auf jeden Fall hat er gesagt, ist jetzt sozusagen die Frage, wie lange ausfallen wird. Und ja, dass das bitter ist und dass so eine Verletzung natürlich besonders bitter ist, aber ich sag mal so, und eine Verletzung wünscht dir natürlich für niemanden, ist ja auch völlig klar. Aber gerade auf die beiden so in dieser Form, also gerade auf in der athletischen Form, hätte ich mich nochmal so ganz speziell gefreut. Und deswegen tut es mir ganz besonders leid. Und Lukas und auch Sven natürlich an dieser Stelle nochmal alles Beste.
Ja, es ist wirklich bitter, weil das war jetzt deren Höhepunkt auch. Also ja. Da haben sie sich jetzt minutiös drauf vorbereitet, hatten kein Olympia, was dann im Weg war, haben da die letzten Turniere, also haben jetzt einfach die Zeit genutzt, um sich genau hier drauf vorzubereiten. Und dass das dann im ersten Spiel passiert, ist natürlich wirklich nochmal besonders, ja, besonders ärgerlich. Und dann gleich am Anfang. Und gerade, weil es ein Fretschner ist, die von Verletzungen immer wieder heimgesucht werden, fast sein Bruder noch etwas mehr als Lukas, aber die einfach durch ihre extreme Athletik und schnellen Muskeln dafür irgendwie ja so prädestiniert sind, weil der Band und sonstige Passivapparat das einfach nicht abfangen kann, wie krass die eigentlich sind. Und das kennt man, also ich glaube jeder, oder ich kenne das auf jeden Fall auch aus dem Privatbereich oder aus meinen Mannschaften, es gibt immer diese Athleten, die fast zu heftig für sich selber sind. Das Schicksal hat mich zum Beispiel nie ereilt. Ich verletze mich selten, weil diese Möglichkeiten gar nicht besteht, aber das passiert da immer wieder und das tut natürlich dann irgendwie weh. Das dann auch jetzt zu beobachten und für Lukas natürlich selber noch mehr. Also jeder kennt das, so ein schon normaler Bänderriss oder so, das dauert 4 bis 6 Wochen jetzt, bis das wieder sinnvoll geht. Schon wenn man einfach sich nur so ein Außenband reißt und wenn dann wirklich der Knöchel nochmal ein bisschen weggeht, dann sind da meistens noch ein paar mehr Bänder von berührt. Und dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt erstmal für dieses Jahr das fast bei Lukas gewesen ist. Dass er, oder zumindest also Timmendorf eng wird, das ist ja schon um die Ecke und wünscht natürlich alles Gute und gute Besserung. Und das heißt dann das Aus bei diesem Turnier für die beiden.
Kennst du denn eigentlich den Teamarzt, mit dem hatte ich noch kurz gesprochen und der, ich kannte
weiß
seinen
nicht,
Namen.
Wer da mit war.
Das war, ja, Seitenkurz, runde Brille.
Also lange, lange der Arzt vom deutschen Team war immer Michi Tank.
Aber der war es nicht.
Der war es nicht. Und dann weiß ich nicht, wer da jetzt mitfahren.
Nee, und der hatte eben auch gesagt, also, dass ja diese Bewegung, deswegen habe ich es auch eingangs so eingeführt, dass die ja so unfassbar normal ist, so random ist, ne? Die ist ja so beiläufig und hat gesagt, so eine Verletzung, also auch eine Bänderverletzung kann immer mal sein, wenn du irgendwo hängen bleibst oder so, aber so eine Verletzung kommt vor vielleicht in, weiß nicht, 1 bis 2.000 Mal so, ne? Pro Ausführung. Und deswegen, bitter.
Bittere Nummer. Wollen wir damit abschließen auf jeden Fall. Ja. Dadurch profitieren dann Kratiger Brea, die dann quasi das Spiel gewonnen haben, die damit auch das einzige Spiel, die irgendwie auch ihre Form suchen, aber noch länger im Turnier bleiben konnten dadurch.
Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe die gestern gesehen gegen Hammerberg Waller. Ja. Also wenn Philipp Waller auch gerade hinten in der Abwehr also so athletisch und fit drauf ist, wie er aktuell drauf ist, dann macht er natürlich auch nur Spaß, ne?
Ja, absolut. Der ist wirklich auch von der Athletik her oder von der Schnellkräftigkeit einfach geil anzugucken. So. Aber das andere Spiel verlieren Kratiger Brea dann gegen Plavins Fokkerotz, wo man so denkt, okay, Martins Plavins hat auf jeden Fall seine besten Tage schon langsam mal hinter sich. Also der hat, ich weiß nicht, 2 Knie-OPs pro Knie ungefähr schon gehabt, springt halt wirklich überhaupt nicht mehr. Also seit einem Jahr oder anderthalb Jahren spielt der Beachvolleyball ohne Springen und ist trotzdem weiterhin erfolgreich, gewinnt Spiele auf der Europameisterschaft.
Aber das ist eben auch das komplett Irre. Genau das, was du gesagt hast, das denke ich irgendwie auch. Das siehst du ihm natürlich auch an, also allein schon auch vom Gesicht. Mein Gott, der Typ ist 39 und er sammelt da hinten aber noch wirklich unfassbar viel ein. Und dann hast du diesen verrückten Christians Fokkerotz, der einfach 19 ist, der ist einfach 20 Jahre jünger. Ja. Dann sagst du so, ey, ja, okay. Und läuft irgendwie bei denen. Also bin ich auch echt mal gespannt. Es ist ein ziemlich wildes Duo auf jeden Fall.
Ja, er wird jetzt nicht mehr so lange wahrscheinlich bestehen, dieses Duo, aber auf den Fokkerotz können wir uns, glaube ich, noch freuen. Vielleicht kommt ja auch noch der kleine Samoylovs noch so weit, ja, dass der den dann vielleicht irgendwie übernimmt und dass die dann ein Team bilden. Der Kleine ist ja dann auch schon ein bisschen älter, ist Anfang 20. Ja, aber da kommt immer wieder was nach, ne, in Lettland.
Ja.
Wir haben auch noch ein zweites Team, also quasi auch nur zwei Teams für Deutschland. Und Henning Just sind auch bei der EM qualifiziert. Ist natürlich erstmal mega geil, dass sie da überhaupt spielen dürfen. Ist für beide natürlich das erste Mal, eine Europameisterschaft zu spielen. Glaube ich, müsste eigentlich.
Ja.
Haben bisher jetzt zwei Spiele verloren, was ein bisschen schade ist. So, also Dal Corso, Viskovic sind auch ein junges italienisches Team, wo man so dachte, okay, das kann vielleicht was werden, und dann verlieren sie im Tiebreak. Aber für die ist, glaube ich, jetzt erstmal entscheidend, diese Erfahrung zu sammeln irgendwie und dann da auf der Bühne einmal aufzutreten zumindest und sich das auch alles einmal anzugucken und gegen die einmal zu spielen. Und sie haben auch noch müssten jetzt gerade, glaube ich, spielen eigentlich, ne? Gegen Polen. Könnte
kann
sein, dass sie
gut sein gegen Briel, ne?
Nee, gegen die anderen, gegen Kantor. Aber haben schon verloren. Also haben heute Abend gespielt gegen Kantor Stübeck, das geht eigentlich auch, weil Kanti hat auch schon seine besten Tage hinter sich, bewegt sich auch nicht mehr ganz so rund wie früher. Brühl, Wuschak haben aufgegeben.
Okay.
Die sind auch irgendwie verletzt, aber da weiß ich tatsächlich auch leider nicht mehr. Also die haben sich auch zurückgezogen und dann nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt hier sind. Ja, also haben auf jeden Fall das erste Spiel noch deutlich verloren gegen Metral Hausner, was natürlich auch ein Upset ist. Und dann haben sie die nächsten zwei Spiele aufgegeben. Ja. Und sonst haben wir natürlich noch Elas Wickler vor Ort, die ja erstes Spiel knapp gewonnen haben und dann aber ein bisschen mit Abstand. Und das war natürlich so die Frage, wie machen sie das jetzt? Sie haben ein langes olympisches Turnier hinter sich, haben eine herbe Niederlage hingelegt im Finale, und war natürlich jetzt echt die Frage, wie sie jetzt zurückbouncen, aber sie haben es gepackt, sie sind wieder da, sind im Turnier angekommen. Hast du die gesehen? Die sind nicht bei dir, ne?
Nee, oder die waren nicht bei mir in Arnhem. Die haben, wenn ich das richtig gesehen habe, auch in Apeldoorn da gespielt. Ne? Und das ist jetzt vielleicht auch gar nicht mal so die ganz steile These, aber ich glaube wirklich, Europameister sowohl bei den Damen als auch bei den Herren wird das Team mit der stärksten Mentalität. Also das Team, das entweder ja, die entweder beflügelt halt von den Olympischen Spielen kommt oder das, was man sich erspielt hat, mitnehmen kann. Da kommen wir sicherlich auch gleich noch zu. Stam Schoen bei den Damen, glaube ich, haben sicherlich auch irgendwie gerade seit Olympia so ein kleines Tief. Aber eben auch bei den Herren und bei Nils und Clemens finde ich es einfach wirklich krass. Also wirklich krass, dass die so souverän jetzt wieder am Start sind. Vielleicht, ja okay, haben die ganz großen Herausforderungen auch noch nicht gewartet. Aber dass sie nun ja mehr enttäuscht als nun erstmal glücklich waren über die Silbermedaille, das hat man ihnen ja auch angesehen und das ist ja nun auch kein Geheimnis.
Aber vor allem, also die Gruppe, das waren jetzt keine mega leichten Aufgaben. Also auf der Europameisterschaft, da sind viele gute Gegner und gerade bei denen jetzt in der Gruppe, die haben dann die Holländer mit Rumpeninga, den Partner kenne ich nicht, aber das ist erstmal ein Power-Volleyballer. Dann hast du Semerad Dumek, die Tschechen, die schon ein paar Upsets gemacht haben, die auch in Ostrava einfach ein Spiel im Hauptfeld gewonnen haben, die keine leichte Aufgabe sind und auch den ersten, glaube ich, zu 19 gegen Elas Wickler. Die einfach mega spielfähig sind und auch unkonventionell spielen. Und dann hast du Berntsen Mohl, die auch alles andere als Laufkundschaft sind, so, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Deswegen ist das schon eine Leistung, dass sie das jetzt dann auch jeweils in zwei Sätzen irgendwie gewuppt haben und dann direkt wieder da waren. Das finde ich schon eindrucksvoll. Und Gruppensieg ist natürlich nett, dann überspringst du die Zwischenrunde. Und das ist auch nicht ohne. Also das gefällt denen bestimmt auch, dass sie jetzt nicht in der Runde 1 ran müssen im Single-Out.
Ja.
Das ist ganz nett. Ansonsten blieben die großen Überraschungen im Männerfeld aus, würde ich sagen. Also immer mal wieder irgendwelche Duelle zwischen Olympiateams, keine Ahnung, Höllhorst spielen gegen Kota Faber-Nikolai und verlieren dann knapp. Aber Brauer Musen, das war ein bisschen überraschend. Die haben gegen Tschechien das erste Spiel verloren, aber trotzdem dann aus der Gruppe noch rausgeschafft, aber auch mit der Aufgabe von Brühl-Wuschak. Aber ansonsten, wie gesagt, ist da die große Überraschung ausgeblieben. Bournemouth de Groot haben ihre erste Runde verloren gegen Litauen, Seed 28, die eher in den Challenger-Qualis sich bewegt haben und dann manchmal in den Hauptfeldern. Auch Überraschung, natürlich für die auch irgendwie Druck, ne? Heim-EM, haben da ein schwaches Viertelfinale in Olympia, vorher ein überragendes Turnier hingelegt, aber vielleicht, also ich hoffe irgendwie für die, dass sie da auch noch weit kommen, haben auch schon das bei der Europameisterschaft mal gezeigt, dass sie es können, und irgendwie würde ich es denen auch mal gönnen, dann jetzt nochmal einen Erfolg da irgendwie mitzunehmen.
Und Herrera Gavira, muss man natürlich sagen, wie so eine alte Draisine, die so richtig losgeschoben ist und einfach nicht mehr anhalten will. Ne? Die fährt jetzt einfach, oder?
Ja, die hören nicht mehr auf. Ende wahrscheinlich spanische Meisterschaft oder so gibt's noch am Ende des Jahres. Und dann ist vorbei, aber jetzt sind die aufzuhalten. Aber auch, ja, so, ey, das Spiel müsste man sich eigentlich nochmal angucken. Ich sehe gerade das Ergebnis, ich habe es nicht gesehen. Bayo Bayo gegen Herrera Gavira. Bayo Bayo ja auch einfach irgendwie geiles Team anzugucken, weil beide ziemlich klein und spielfähig sind. Satzergebnisse, ja. 21-23, 26-24 und dann 17-15 für Herrera Vira im Tiebreak. Ja. Also da muss wirklich einiges passiert sein. Das lohnt sich wahrscheinlich, da nochmal reinzugucken.
Da gibt es übrigens eine ganz witzige Geschichte mit diesen beiden Jungs. Und zwar waren die, als sie noch relativ klein waren, ich glaube so 11, 12 oder weiß ich, oder 8, 9, irgendwie so um den Dreh, da waren die, glaube ich, bei den Olympischen Spielen 2012 in London, und da waren die halt riesengroße Julius Brink-Fans. Mhm. Und dann sind die zu Julius Brink gegangen und haben mit... Ja gut, wenn nicht, aber ich meine, die dann nun eben auch, und aber gut, so mit 8, 9 weißt du ja nun auch noch nicht, ob du dann irgendwie so erstmal so Beachvolleyball-Profi wirst oder dann halt an Europameisterschaften teilnimmst etc. Und dann sind die beim Queen and King of the Court in Doha, da haben sie ja mitgespielt, ja. Dann sind sie da danach dann nochmal so ganz schüchtern wieder bei Julius angekommen und hatten, glaube ich, irgendwie auch Family dabei, oder auf jeden Fall war dieses Foto noch anwesend von damals, und haben das dann irgendwie Julius gezeigt, und dann gibt es noch dieses Foto mit diesen kleinen Jungs und Julius und eben diesen verrückten Bayo-Brüdern, die so ein bisschen so die britischen Ponywatze sind, oder?
Ja, gefühlt schon, aber technisch schlechter, dafür irgendwie noch mehr Bounce.
Ja, genau.
Also die springen halt beide wahnsinnig hoch, sind aber im Vergleich zu allen anderen auf dem Feld Zwerge, aber kann man sich gut angucken, ey. Ja, ich habe zu den Männern zum Zwischenstand jetzt erstmal nichts mehr zu sagen. Also wie gesagt, für Henning Just war es das dann. 3 Niederlagen in der Gruppe, vielleicht ja. Nicht. Aber wie gesagt, Erfahrung sammeln ist da, glaube ich, erstmal wichtig. Können sich dann wieder hier, ich weiß gar nicht, ob die jetzt nach Kühlungsborn fahren und da deutsche Tour spielen. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann steht ja Tim noch vor der Tür, was für die wahrscheinlich eher das Highlight ist. Und Elas Wickler sind in Runde 2 dann dran, Fretsch und der Winter sind wegen Lukas Verletzung ausgeschieden.
Also ein bisschen das Äquivalent zu Elas Wickler, ne? Also nach Olympia EM spielen ist so wie für die beiden jetzt Kühlungsborn spielen, ne?
Ungefähr, aber auch direkt. Also jetzt ja, auch wirklich direkt, genau. Morgen spielen erstmal. Aber weiß ich gar nicht, geht glaube ich, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, könnt ihr selber nachgucken. wir schauen bei den Frauen, da haben wir auch einige deutsche Teams am Start. Du hast eben Stam Schoen angesprochen, die einfach mit einer Niederlage ins Turnier starten gegen Ukrainerinnen, unbekannte Ukrainerinnen für mich, die dann später gegen unsere Schneider Kosuch, also Sarah Schneider und Maggie Kosuch, die EM mitspielen, nach Verletzungs- und Babypause und eigentlich Retreat vom Hochleistungssport, trotzdem für die EM qualifiziert über eingefrorene Punkte. Und aber jetzt nicht so, dass die jetzt gerade auf Weltniveau Beachvolleyball spielen eigentlich. Also sind auch beide nicht im Training, machen ein bisschen was, aber trotzdem natürlich eigentlich überraschend, dass denn Stam Schoen 2 Spiele in dieser Gruppe verlieren, auch wieder bei der Heim-EM. Also was ist denn los bei denen?
Also wirklich unfassbar. Ich habe auch noch mal ganz kurz reingeguckt. Ich meine, in diesem Jahr haben die, was jetzt große Turniere angeht, noch nichts Schlechteres gemacht als einen 4. Platz oder vielleicht einen 5. Platz. Sie haben das Elite 16 in Doha gewonnen. Ja. Sie haben natürlich auch ein bisschen Überraschung, und da haben sie natürlich auch irgendwie sich eigentlich mehr erhofft und sind da hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Sie haben gegen die Spanierin, gegen Alvarez und Moreno.
Ja.
Genau, da haben sie im Achtelfinale verloren. Das war, glaube ich, für sie halt auch sehr bitter, weil ansonsten eigentlich ja, also Katja Stamm 1,90 groß, links Swingerin, einen unfassbaren Hammer hat. Also ja. Das heißt, sie bringt eigentlich alles mit.
Nicht nur im Angriff, sondern halt auch Spielfähigkeit, ne?
Genau, also und. Und dann hast du diese Reisa Srun, die da hinten tatsächlich auch unfassbar viel einsammelt, sehr beweglich ist und halt shotten kann wie bekloppt. Aber und das muss ich ganz ehrlich sagen, also neben der Tatsache, dass ich mich auch dafür gefreut habe, dass Luisa und Laura wieder so ein bisschen so den richtigen Gang reinbekommen haben und vor allen Dingen auch wieder diese Spielfreude entwickelt haben, die ihnen ja so ein bisschen zuletzt gefehlt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Spiel, Sarah Schneider und Maggie Kosuch, ja. So quasi aus der kalten Hose, so gefühlt im Badeanzug und von der Couch runter. Dieses Spiel gegen die beiden, dann natürlich auch, das war das erste Spiel so mit richtigen Hexenkessel in Anführungsstrichen Charakter. Also es war dann so Night Session, wird ja auch langsam leider Gottes wieder abends ein bisschen früher dunkel. Also Licht aus, Flutlicht an. Und dann, also ich glaube einfach diese absolute Unbekümmertheit, gepaart natürlich auch mit der eingefrorenen und wieder aufgetauten Klasse, die ja beide haben. Darfst du halt auch nicht vergessen. Maggie Kosuch hat ja trotzdem auch schon mal ein World Tour Final gewonnen und Maggie Kosuch ist auch Fünfte bei Olympischen Spielen geworden, wo du einfach mal sagen musst, so, das ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie nie was gekonnt hat. Und darüber, dass Sarah Schneider zocken kann vor allen Dingen, müssen wir auch nicht streiten. Also die kann im Prinzip auch relativ viel und ist, wenn nicht sogar alles, ist halt momentan, wie sie mir dann auch selber gesagt hat, sie meinte so, du, ich bin gar nicht fit. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht richtig hart schlagen. Und dann habe ich auch gesagt, na gut, wenn es für die beiden noch reicht, hier bei der EM, dann ist es ja anscheinend nicht so schlecht. Und das ist ja wirklich, um jetzt vielleicht auch noch ein paar Details reinzubringen, die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Also erstmal Aufschlagdruck von beiden. Also auch Maggie richtig mit Präzision, aber eben auch mit Druck. Dann hat Maggie sehr viele Blockpunkte gemacht, also sehr viel vorne getroffen und Sarah halt echt so viele zweite Bälle gespielt, so viele unkonventionelle Bälle gespielt, also wirklich gezockt. Und ich glaube, wenn du dann dich auf nichts einstellen kannst, gepaart damit, also damit meine ich jetzt Katja Stamm und Reisa Srun, gepaart damit, dass du gerade sowieso nicht in der Form bist, dann nervt dich das natürlich.
Ja, klar.
Und dann hast du halt auch noch so dein Heimpublikum, dem du nicht gerecht werden kannst. Ja. Das haben die komplett ausgespielt und das war wirklich so geil anzusehen. Also hat richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen auch 2-0, ne?
Ja.
Also das war jetzt nicht Tiebreak, sondern einfach 2-0.
Ja. Ja, also ich finde, ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass Stamtrauen dieses Jahr oder in der ganzen Olympia-Quali irgendwie nicht gut sind und nicht so spielen wie sonst. Aber du hast es eben gesagt, ne? Die Ergebnisse berichten eigentlich was ganz anderes. Die sind total am Start. Sie fallen irgendwie nicht mehr so auf, wie sie das vielleicht im letzten Olympia-Zyklus gemacht haben, wo sie sich dann noch ganz knapp zu den Olympischen Spielen gespielt haben, über Nations Cup und über noch den fünften Platz in Ostrava und so, wirklich auf der Zielgeraden nochmal eingelaufen und wo Reiser vorher hier in der Beachliga auftaucht, auf einmal auch mit 19 oder so und jedes Spiel gewinnt, jedes einzelne Matchup irgendwie nach Hause fährt und die fallen halt nicht mehr so auf, spielen aber trotzdem eigentlich einen richtig guten Beachvolleyball, aber das also der große Wurf, der fehlt ja trotzdem irgendwie noch. Natürlich, Elite 16 gewinnen ist nett, aber es ist nicht das, wo sie hinwollen. Ne? Also für mich wird es reichen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie gerne auch nochmal einen Pokal im Schrank hätten von so einem Höhepunkt. So. Und das fehlt noch, aber wer weiß, haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Sind noch jung, geht noch.
Ja, definitiv. Aber wo du es gesagt hast, ich meine, auf so einem Elite 16, da schlägst du ja eigentlich in der Regel auch immer Copy-Paste genau die oder triffst du dann halt auch die du das ganze Jahr siehst, die dann auch bei Olympia wieder siehst. Und wenn sie es gezeigt haben, dass sie die halt auch schlagen können, klar musst du halt immer gucken, wie die einzelnen Turniere besetzt sind und ob da irgendwie mal ein Team nicht dabei ist oder so. Aber so ganz generell ist völlig klar, die Ansprüche haben sie natürlich, auch da weiterzukommen. Und ich glaube, für die ist das natürlich sehr enttäuschend. Also die niederländischen Fans wurden dann zwar noch so ein bisschen wieder versöhnt, weil am Abend gab es wirklich auch so einen krassen Tiebreak-Krimi da mit Wies Backhus und Brecht Piersma gegen Placet und sag schnell.
Richard,
genau, Alexa Richard. Das war wirklich krass, weil die Französinnen einfach deutlich besser waren, aber die dann irgendwie mit dem Publikum sich so richtig reingehackt haben da in die Begegnung und die Französinnen dann auch so irgendwann so richtig die Nerven verloren haben und dann auch so richtig so im Tiebreak bei einer strittigen Entscheidung nochmal Medical nehmen oder so, weißt du, also so richtig schmutzig.
Ja, Ja, für und die war das jetzt auch spannende zwei Wochen, weil sie Heim Olympia gespielt haben, irgendwie aufgetreten sind. Ich glaube, viele Nachrichten bekommen haben, auch persönlich, also es ist ja auch an mich herangetragen worden, dass sie irgendwie unsympathisch aufgetreten wären. Ja. Was ich nach wie vor irgendwie, habt ihr vorher noch nie ein Spiel von denen gesehen? So, das ist halt einfach so. So sind die immer drauf und dann halt vielleicht nochmal mehr angestachelt, kommen dann nachher auch nicht so weit, wie sie es gerne wollen und scheiden jetzt mit 3 Niederlagen aus. Und es gab noch so einen kleinen Skandalball in dem ersten Spiel von denen, war das, glaube ich, gegen Graudina, also gegen Tina Anastasia, wo der letzte Ball, steht glaube ich 14-13 im Tiebreak, der letzte Ball, Angriff von Lesana Placette, Touche von Tina, es war ein Touche, aber man kann es auch natürlich im Stream nicht so genau sehen, Ball geht danach ins Aus, die Lettinnen stellen sich in die Annahme, die Französinnen gehen zum Aufschlag, die Schiedsrichterin zeigt Punkt Lettland aus, alle sind keine, also die merken es erst mega spät, Spiel vorbei, Feierabend. Also wirklich so, wo du denkst, okay, so ein bisschen Fingerspitzengefühl, das schafft jeder auf dem B-Turnier zu merken, dass da jemand dran war, so ungefähr, weil die wirklich einfach sich in die Annahme gestellt haben.
Okay, das ist hart.
Das war dann halt vor dem Spiel, was du gerade beschrieben hast, wo man vielleicht erklären kann, warum sie dann so irgendwann langsam die Nerven verloren haben, weil es bergab ging und sie vor dem Ausstanden. Das war dann ja auch dein letztes Spiel dann an dem Abend.
Also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch manchmal so ein bisschen damit hadere. Ne? Also damit will ich sagen, es ist ja auch völlig klar, wenn du da jetzt als Französin anreist und in den Niederlanden und dann hast du schon so ein kleines Außenseiterteam, auch wenn wir alle wissen, wie Sparkus und Brecht Piersma so vom Können ausgestattet worden sind. Die eine ja auch schon mal U21-Weltmeisterin geworden und haben ja auch schon mal gute Platzierungen gemacht, zusammen oder mit anderen Partnerinnen. Aber trotzdem waren sie, glaube ich, schon eher das Außenseiterteam. Und dann hast du halt diese holländische Wand in Anführungsstrichen dahinter dir und alle rufen da irgendwie Holland, Holland. Und wir haben auch mal gefragt im Stadion, ich habe das Spiel halt auch mal moderiert, so, und wer supportet jetzt hier Frankreich? Und ist tatsächlich einer aufgestanden. So, ne? Und dann denke ich mir so, dann ist es aber auch total legitim, dass du dich dann irgendwie selber pusht und dass du auch versuchst, so eine gewisse Aggressivität reinzukriegen. Und das wirkt dann irgendwie immer unsympathisch, aber vielleicht ist es auch genau das, was du in dem Moment brauchst, weil du ansonsten spielst du tatsächlich gegen 3.
Total. Und du spielst ja auch irgendwie, um zu gewinnen und nicht, um sympathisch zu wirken. Und das ist nun mal der Weg, eben vor allem von Alexia Richard. Ja. Die sich so scheinbar in den Modus bringt und das so machen muss. Also das macht ihr ja nicht dann jedes Mal mit Absicht und denkt sie, jetzt gucke ich nochmal rüber, sondern da gehen die Emotionen einfach durch und jeder kennt so jemanden aus seiner eigenen Mannschaft oder so. Das kann man auch nicht kontrollieren. Und gibt auch für mich irgendwie keinen Grund, das zu machen, außer denn es führt irgendwie zu Karten oder sonst was. Wir gehen weiter. Kleine Überraschung gab's, fand ich, Gotthardi Menegatti verlieren gleich ihr Auftaktspiel gegen Orsi Todd Bianchi, ihre italienischen Landsfrauen, die natürlich nominell nicht die Favoritinnen waren in dem Matchup. Also Gotthardi Menegatti auch Olympia gespielt, auch irgendwie das in den Knochen und müssen dann da ran und verlieren erstmal in 3 Sätzen. Sind natürlich noch im Rennen, kommen aus der Gruppe raus, aber trotzdem kleines Ausrufezeichen da bei denen. Und wir haben die deutsche Gruppe, gleich das erste Spiel, Müller-Tillmann gegen Ludwig Lippmann. Kannst du dir auch nicht ausdenken. Beide Teams für Deutschland bei Olympia gewesen und jetzt gibt es die Auslosung so her, dass die dann gleich das Auftaktspiel gegeneinander spielen müssen. Und wo dann Müller-Tillmann siegreich rausgehen aus dem Matchup. Auch die Favoritin natürlich, aber gerade in diesen Spielen weiß man ja, also sind auch alle in Hamburg, eine Trainingsgruppe, dass da auch das alles ganz anders ausgehen kann. Das war bei euch, oder?
Das Spiel. Genau, das war bei uns. Da sind wir angekommen und das haben wir uns natürlich dann auch angeschaut und ja, also Müller-Tillmann halt einfach unfassbar stabil, muss man sagen. Deswegen vielleicht auch im Nachgang nochmal umso trauriger, in Anführungsstrichen, umso bitterer vielleicht eben aus deren Sicht, dass sie eben dieses Spiel verloren haben im Achtelfinale. Aber ja, also wenn die so spielen und dann hast du natürlich auf der anderen Seite gerade zu Beginn dieses Europameisterschaftsturniers schon auch noch wackelige Ludwig Lippmann gehabt, dann, wie gesagt, dann reicht es halt einfach nicht, so muss man das sagen. Was aber dann eben hinten raus sich extrem noch anders entwickelt hat. Und das hat man auch ganz klar gesehen. Das hat, das gab so ein kleines Zitat, da wird sie mich jetzt wahrscheinlich für lynchen, dass ich das jetzt hier bei dir erzähle. Und zwar, weil das ganze Stadion so ein bisschen gelacht hat, aber es war jetzt irgendwie gar nicht, also wir haben jetzt nicht über sie gelacht, sondern sie hat gesagt, dass es halt hinten raus einfach wieder Spaß gemacht hat. Ne? Und ja. Dann hat sie gesagt, so, und dann hat sie gesagt, so, wenn es Spaß macht, dann macht es halt einfach Spaß. Und aber genauso das war so ihre Aussage. Und das, du hast gemerkt, dass da eben mehr hintersteckte. Also im Sinne von, dass es vielleicht am Anfang einfach keinen Spaß gemacht hat oder dass sie halt noch zu fest waren oder dass sie irgendwie halt diesen Rucksack noch auf hatten. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht ja auch irgendwie manchmal denkt, so, das sind jetzt die letzten Spiele von Laura. Und Laura kommt momentan auch nicht an ihre Bestleistung ran und dann entwickelt sich so ein Negativstrudel. Und den hatten sie auch gerade zu Beginn in diesem Spiel. Aber den haben sie dann halt sich irgendwie wieder abtrainiert, also mit natürlich den gängigen Mitteln. Und ja, entsprechend hat es dann bei denen halt einfach irgendwann wieder Spaß gemacht und sich vor allen Dingen dann ja auch in den Ergebnissen wiedergespiegelt.
Ja, und dann macht das halt auch einmal Spaß.
Ja, auch, dann macht das auch Spaß.
Hat sie ja recht, also die haben ja dann auch deutlich gewonnen. Ja. Auch nicht die allergrößten Gegner, aber so Kotnik, Lovsin, die können immer mal auch für ein Upset sorgen, das wissen wir eben auch schon. Haben auch schon mal, da war ich dabei in Australien gegen Schneider Sude, also wirklich die einmal aus dem Stadion gefegt und solche Geschichten, also sind spielfähig und die haben da ordentlich einen mitbekommen von Ludwig Lippmann.
Absolut, und das war wieder so ein Spiel, also jeder, der mal beim Elite 16 oder wie es eben auch vorher in Hamburg war und mal Laura gesehen hat, also wenn sie sozusagen so richtig on fire ist, ne, und dann kam dann halt auch mal wieder so ein Laser quasi schon fast mit dem Kopf oder mit dem Hinterkopf zum Feld diagonal gespielt und so, weißt du? Also von rechts den Laser direkt hinten links rein und so und der passt dann irgendwie noch ins Eck und da hast du richtig auch gemerkt, so dass Laura gesagt hat, so Leute, warte nochmal ganz kurz, also jetzt so nicht. Ne?
So höre ich hier nicht auf.
Nee, so höre ich jetzt hier nicht auf und deswegen war es schon gut. Und die anderen Ergebnisse nur ganz kurz noch zu Müller-Tillmann, ja, die sind halt einfach souverän, ne, muss man sagen.
Ja. Ja,
also hier,
also die haben ein Grundlevel
9 ja. zu 18.
Die haben ein Grundlevel, das irgendwie ja also wirklich eindrucksvoll ist. Die fallen nie unter sowas. Also außer jetzt bei Olympia, wo Svenja halt offensichtlich ein bisschen gewackelt hat und das an sie rankam, wo sie da eigentlich gerade steht, haben die wirklich ein heftiges Niveau, was sie immer abrufen können. Und das ist dann in so einer Europameisterschaftsgruppe so, ja gut, gewinnen wir halt. Ja. Ist so. Machen wir mittlerweile und Svenja mit dem 2001er Jahrgang macht das auch schon wahnsinnig souverän. Wir haben noch ein weiteres deutsches Team. Carla Borger spielt mit Mary Schieder vor Ort. Also ich wurde schon ein paar Mal gefragt, wie kann das jetzt sein? Warum spielt Sandra denn nicht? Ich glaube, mittlerweile ist ein offenes Geheimnis, dass Carla und Sandra nicht mehr zusammen weiterspielen. Das ist schon so relativ klar. Also Sandra hat ja die letzten Turniere schon mit Kim zusammengespielt und jetzt stehen sie hier nicht zusammen bei der EM. Eindeutiger geht's ja eigentlich nicht und da haben sie sich aber offensichtlich erst zu entschieden, nachdem die Meldefrist für diese Europameisterschaft durch war, da gibt's ja auch so eine Qualifikationsperiode und dann kann eben nur es kann umgemeldet werden, natürlich das Team, Borger und Ettlinger waren gemeldet und dann kann man nicht sagen, okay, dann machen wir jetzt aber zwei Teams, sondern dann muss halt ja, einer dann eben nicht spielen, entweder spielen sie zusammen oder es spielt einer mit einem neuen Partner und das ist jetzt eben Carla mit Marie Schieder geworden. Für die das auch echt cool ist, dass sie da jetzt mit Carla spielen darf. Also total nice, dass sie da jetzt die Chance bekommt, die ja noch das GBT-Turnier gewonnen haben.
Mhm. München, ne?
München vor ja, 3 Wochen knapp, zusammen auch und jetzt hier die Chance bekommt. Das war wahrscheinlich auch so ein kleiner Testlauf dafür. Und die auch ein Spiel in der Gruppe gewonnen haben, sich damit aus der Gruppe gespielt haben. Was schon mal ein Erfolg ist, weil sie hatten eine ziemliche Mördergruppe, muss man sagen. Mhm. Haben gegen Caro González gewonnen, die Spanierinnen, die auch schon viel World Tour-Erfahrung jetzt gesammelt haben, haben gegen Alvarez Moreno nicht gespielt. Da wollte ich noch fragen, ob du da eigentlich mehr weißt, warum die da nicht angetreten sind. Und weil da haben wir noch gar nichts gehört und haben sich gegen Verger de Pré Merda ein ganz gutes Spiel geliefert, wo sie dann am Ende den Kürzeren gezogen haben, aber wo sie natürlich auch nicht als Favoritin in das Spiel gehen. Aber weißt du da mehr, warum da nicht gespielt wurde?
Ich hatte da auch mal irgendwie versucht nachzuhorchen, aber auch nichts Genaueres rausgefunden.
Ja, das war das mittlere Spiel, ne? Also sie haben gespielt, dann frei gemacht und dann nochmal gespielt. Ja, finde ich immer noch irgendwie verrückt. Also man kann Man kann das jetzt bei diesen internationalen Turnieren auch nicht so nachlesen, immer, oder gerade bei der EM, bei den World Tour Turnieren kann man den Spielberichtsbogen quasi angucken und dann steht das da, was ja da vielleicht gewesen ist. Ich bin ja immer noch dafür, dass wenn man ein Spiel im Turnier aufgeben muss oder nicht antritt, dass dann auch das gesamte Turnier gelaufen ist. Jetzt ganz unabhängig von Borga Shida gerade.
Ja, ja.
Aber gerade mit den vielen Aufgaben, die wir in diesem Jahr erlebt haben auf der World Tour, verstehe ich das nicht so ganz, warum das noch möglich ist. Aber vielleicht kommt da ja auch irgendeine Reform in der Zukunft, kann ich mir gut vorstellen. Weil dann gibt's eben, ja, wenn du verletzt bist für ein Spiel, dann ist das eben leider so, aber dann ist auch das Turnier gelaufen, finde ich. Sonst gibt es diese taktischen Aufgaben, finde ich, irgendwie ein bisschen schwierig.
Ja, kann ich nachvollziehen, definitiv, ja. Also, ja. Es ist ja vor allen Dingen umso skurriler, dass du halt mit dieser Aufgabe beziehungsweise mit diesem Nichtspiel, nicht angetreten, trotzdem halt noch rauskommst aus der Gruppe. Ja. Ne? Ich dachte jetzt auch, das Ding wäre durch und dann habe ich irgendwie heute gelesen, okay, nee, Achtelfinale, here we go.
Ja, nee, kommst du raus, gewinnst ein Spiel, aber du verzerrst natürlich das Bild in der Gruppe ansonsten, weil ein Team auch dann 21-0, 21-0 eingetragen bekommt, wenn es dann nachher um irgendwelche Punkteverhältnisse geht, dann wird das eben auch mit reingezählt, wenn du noch im Turnier bist quasi. Die haben es aus der Gruppe geschafft, sind dann tatsächlich an Orsi Todd Bianchi gescheitert. Also das war auch schon die erste K.O.-Runde. Auch wieder in drei Sätzen. Aber Borga Shida werden dann damit, ja, was ist man dann? 17. Denke ich, ne? 17, 9,
ist das so?
5, ja.
Ja.
Ja, also es klingt 17. Also sie scheiden dann im 16. Finale quasi aus. In der ersten Runde.
Im Achtelfinale, in der Runde der letzten 16, oder?
Also es gibt Runde 1 und Runde 2 und Runde 3.
Ja.
Also dann ist Runde 3 das Viertelfinale, Runde 2 das Achtelfinale. Also Runde 3 ist das Viertelfinale, Runde 2 ist das Achtelfinale und Runde 1 ist dann das, was davor ist, entweder 16. Finale oder wie du es nennen magst. Und dann sind sie damit tatsächlich 17 da.
Ja. Und dann haben wir hier wieder, wie Phönix aus dem Sand, da haben wir wieder unser Kultduo, das einfach mal gegen Belgien gewonnen hat. Schneider, Korsuch gewinnen 2-0, 12 zu und 19, also 19 und 12 gegen Kools van den Wonder.
Ja, die hast du bei King of the Court auch gesehen, oder? Kools van den Wonder. Die sind auch ein Kultduo.
Ja.
Muss man sagen, weil die irgendwie extrem cool Beachvolleyball spielen, heißt ja auch Cools, und einfach ziemlich unbekannt waren. Also ich saß da beim King of the Court neben Isa Schneider auf der Tribüne, ich meine so, wie ist denn das, warum redet das denn so super gut? Sie so, keine Ahnung, noch nie gesehen. Also die kommen echt aus dem Nichts, sind Belgierinnen, spielen da glaube ich in der Halle oder haben lange in der Halle da gespielt. Und die sind super athletisch und hauen ganz schön doll auf den Ball, aber trotzdem dankbares Los für Schneider Kosuch natürlich, ne? Also für diese Runde, aber trotzdem, EM-Spiel, gewinnst du einfach erstmal in der K.O.-Runde 1.
Die stehen jetzt im Viertelfinale, spielen dagegen Böbner Verger Depré. Das könnte es gewesen sein, aber mit diesem hohen Ergebnis. Ne?
Ja, die übrigens auch noch drin sind. Die haben sich auch noch aus der Gruppe gerettet und stehen jetzt in der gleichen Runde. Die Stumps und Scones, also haben sich nochmal wieder gefangen. Und wer auch gewonnen hat in der ersten Runde, sind Ludwig Lippmann, auch wieder souverän.
Ja.
Sind auch noch im Rennen. Und Müller-Tillmann haben diese ganze Runde ausgelassen. Die jetzt aber wieder, nee, das ist in der nächsten Runde, wenn jetzt Müller-Tillmann und Ludwig Lippmann gewinnen, dann spielen die wieder gegeneinander in der nächsten Runde.
Ist das wirklich so?
Ja, ja. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Ich kenne den Modus nicht so genau, aber das ist auf jeden Fall so, dass sie dann wieder ums Halbfinale gegeneinander spielen würden.
Okay, der Turnierbaum mit ein paar
sich so
Würmern drin in den Ästen.
Ja.
Und genau, was ich noch sagen wollte, genau, Ludwig Lippmann gegen Graudina Samoilova. Auch harte Kiste, oder?
Ja, schwierige Nummer, würde ich sagen. Die sind echt gut drauf momentan.
Ja.
Obwohl sie sich sehr schwer getan haben gegen die Französin. Ja, wie gesagt, die haben nur mit dieser Schiedsrichterentscheidung gewonnen. Das habe ich auch noch gesehen. Da war die Leichtigkeit aus Paris nicht mehr ganz so da. Aber ja, kann schon gehen. Ne? Also das Problem ist doch, die Endgeschwindigkeit von Ludwig Lippmann, die ist ja total da. Die schlagen ja dann, wenn beide auf volle Fahrt sind, dann schlagen ja Ludwig Lippmann Graudina Samoilova. Also eindeutig, aber die Frage ist, wer kann die höhere Geschwindigkeit in diesem Spiel da erreichen? Und das wird sich dann zeigen, und nach der jetzigen Form würden das schon die Lettinnen gewinnen, aber wer weiß, ne? Aber das wird jetzt auch noch weiter in Arnhem gespielt, ne? Also jetzt wird da weiter noch gezockt, und dann geht's irgendwann, gehen dann alle nach Den Haag, oder?
Genau, also bis Samstag, Sonnabend wird noch in Arnhem gespielt und dann wechseln sie rüber.
Also wie weit sind denn die, gut, Holland ist nicht so groß, ne, die Niederlande, aber wie weit sind die Wege so? Also ist das jetzt eine große Belastung für die Athletinnen und Athleten?
Nein, gar nicht. Also ist ja wirklich so, also ich glaube, Apeldoorn war ungefähr eine halbe Stunde entfernt und Den Haag ist dann, du kennst ja wirklich die Wege da in den Niederlanden, das meine ich auch gar nicht despektierlich, sondern das ist halt einfach ein kleines Land, dann fährst du da jetzt, glaube ich, weiß nicht, maximal 2 Stunden, aber so, ja, das
wie
so
ist mit halt Shuttle easy. Zum Hotel. Fährst halt mit dem Schatten
nach Den Haag. Mit so einem Golfcar.
Ja, das ist doch ein wahnsinnig guter Zwischenstand und ein guter Abschluss für unsere Runde hier. Fabi, danke für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Dass du nach den ganzen Strapazen der letzten Woche und Wochen noch hierfür Zeit hattest, die Leute zu informieren. Und man muss sagen, das tut mir leid um diese EM so ein bisschen. Die geht, finde ich, etwas unter. Auch trotz ihres sportlichen Werts, natürlich haben da auch einige Top-Teams abgesagt. Letzten Endes wird aber trotzdem ein Europameister, eine Europameisterin hier gekürt. Aber ich merke es auch bei mir selber, dass die in der Priorität irgendwie nicht so weit oben steht, weil wir gerade aus diesem olympischen Turnier kommen. Und es ist schwierig zu verfolgen. Also man muss irgendwie schon wieder was kaufen. Das kostet so viel wie, was kostet mehr als alle Sportarten, die komplette Woche 2 Wochen lang alle Sportarten ununterbrochen bei Olympia zu gucken, kann ich mir bei Sportdeutschland kaufen, EM mit Werbung, was dann mehr kostet. Das ist ja auch irgendwie, denkt man sich so, okay, irgendwas stimmt hier nicht mit Single Camera, Stream und allem. Das trägt natürlich auch so ein bisschen dazu bei. Ich habe übrigens auch noch mir erstmal den CEV Eurovolley Pass gekauft.
Ja.
Der aber in Deutschland gar nicht geht. Aber okay. Du darfst ihn trotzdem kaufen. Da wirst du nicht aufgehalten. Jetzt
fährst du nach Dänemark immer hoch und guckst von da aus, oder?
Genau, ja. Mein Laptop fährt immer per VPN nach Dänemark. und das geht, also wirklich, du kannst es kaufen. Du drückst auf Watch bei cev.com. Dann kommst du auf die Eurovolley-Seite, kaufst da den Pass. Und dann steht da, ja, nee, danke, gibt's bei dir gar nicht. Aber erst wenn du es gekauft hast.
Also ich finde übrigens, VPN klingt wie so ein Nahverkehrsmittelunternehmen. So, der ist mit der VPN hochgefahren.
Kurz nach Holland eingeloggt.
Ja.
So sieht's aus.
Aber machen wir denn jetzt nicht noch so was Kultiges, wie dass wir nochmal kurz einen frechen Ergebnistipp.
Super gerne. Ja? Wenn du noch Tipps abgeben möchtest, einen Herren, einen Damen, Europameister. Ich habe jetzt eben gebrüllt so ein bisschen. Ich sag, Stumps Cone werden Europameister bei den Damen. In Holland.
Oh.
Heim-EM. Comeback.
Also ich tippe, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht so hoch gepokert, aber vielleicht, also ich tippe auf Müller-Thielmann tatsächlich.
Das wäre schon
Und
cool,
pass mal auf, ne? Ich habe was, wirklich was Freches bei den Herren. Ich glaube Brouwer-Mösen.
Oh, das wäre cool, oder? Also das wäre doch auch, ich weiß gar nicht, ob da schon Karriereenden angekündigt wurden. Bin ich mir gar nicht sicher. Also die Spanier haben es ja schon gemacht, aber Brouwer-Mösen sind ja nun auch nicht mehr die Jüngsten.
Also sie spielen auf jeden Fall noch King and Queen of the Court in Utrecht, das weiß ich, aber auch nicht zusammen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob danach schon mehr ist oder ob die halt die Ewigen bleiben, weiß ich auch nicht.
Ja.
Obwohl man bei denen auch immer denkt, dass sie älter sind, als sie eigentlich sind.
So wie bei Paolo Nicolai.
Man denkt so, die sind beide schon so 39, aber die sind dann trotzdem erst 33, 35 oder so, ne?
So die Geschichte, ja, irgendwie sowas in die Richtung. es würde mich total freuen, wenn Stumps Cone und Brouwer-Mösen Europameister werden. Ich glaube allerdings, also gut, Elas Wickler, also Müller-Tillmann und Elas Wickler haben, würde ich sagen, fast die größten Chancen auf diesen Titel. Mit der Leistung, die sie da jetzt auch zeigen gerade, wieder dieses komplett abgeklärte, so, wer seid ihr denn? Wir spielen eine Klasse höher. Und sonst fällt mir da auch nicht so richtig jemand ein, der da sich einmischen könnte bei den Herren. Ansonsten, also Burmans de Groot natürlich.
Naja gut, also
Elas Wickler, ja klar. Also die meinte ich da.
Gibt's ja theoretisch noch. Mit.
Ja, ja, die meinte ja, okay. ich in einem Atemzug okay. Müller-Tillmann.
Ja, okay, okay.
Und ansonsten, wer hat noch die Gruppe gewonnen? Also die Tschechen haben ihre Gruppe gewonnen, so. Plavins Fokerotz gewinnt die Gruppe. Ach, Kota Fava Nikolai, Herrera Gavira. Ja. Also Kota Fava Nikolai gehen ins Finale und verlieren dagegen Elas Bigler, sag ich.
Okay, also...
Weiß nicht, ob das möglich ist vom Baum her, aber wenn das geht, dann machen wir es so. Geht, glaube ich, gar nicht, also, aber sonst im Halbfinale.
Zwei Europameistertitel für Deutschland und damit geht es dann in das Elite 16 in Hamburg und dann here we go.
Wo dann Henning Just die Krone holen oder so.
Ja.
Ja, so, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also Fabi, vielen Dank für deine Zeit, deine Expertise. Gerne wieder und dann sage ich allen anderen, bis dann. Wir hören uns wieder mit dem Update zur EM, wahrscheinlich am Sonntag, am Samstag, mal schauen. Gute Nacht und bis dann.
Tschüss.